MENA Watch, der Talk.
Herr Professor Abdel Hakim Ouri, herzlich willkommen bei MENA Watch. Sie sind ein deutsch-algerischer Islamwissenschaftler, Philosoph und Religionspädagoge und seit 2011 leiten Sie den Fachbereich Islamische Theologie und Religionspädagogik an der Pädagogischen Hochschule Freiburg. Meine allererste Frage bezieht sich gleich auf den aktuellen Nahostkonflikt. Wie kann man den Hass auf Juden in der aktuellen Situation überall in der muslimischen Welt verstehen? Es gibt kaum Verurteilungen von dort an den 1400 jüdischen und nichtjüdischen Menschen, also an den durch das Massaker verletzten und getöteten Menschen vom 7.10., sondern Unterstützung der Hamas und Leugnung auch dieser Vorkommnisse, obwohl es die Videos ja von der Hamas gibt und von den bestialischen Handlungen, die sie gemacht hat. Wie erklärt sich das?
Also erstmal möchte ich deutlich sagen, dass die Hamas eine genozidiale Bewegung ist. Das, was die Hamas am 7. Oktober veranstaltet hat, war unmenschlich, es war barbarisch. Vor allem waren nämlich zivile Opfer, Kinder, also wehrlose Kinder und auch Frauen, ältere Leute zu Opfer. Also wenn man über die islamische Welt spricht und auch über die muslimischen Gemeinden hier in Deutschland oder im Westen auch in Betracht zieht, dann sehen wir nur eine einseitige Vorgehensweise. Hier wird Israel kulpabilisiert, Israel wird dafür verantwortlich erklärt, was da vorgeht. Muslime, Musliminnen und Muslime, jetzt sage ich mal, fast in der ganzen Welt, verurteilen Sie das nicht, was die Hamas gemacht hat. Bitte verstehen Sie mich nicht falsch. Ich möchte hier nicht verallgemeinern. Ich möchte nicht, dass alle sagen, dass alle Muslime Antisemiten sind. Aber die Realität zeigt uns, dass die Mehrheit der Muslime irgendwie einverstanden mit dem, was die Hamas gemacht hat. Woher kommt das Ganze? Wie verbreitet ist diese Judenfeindschaft oder dieser muslimische Antisemitismus. Bitte, ich spreche hier ganz deutlich von den muslimischen oder von den islamischen Antisemitismus. Ich spreche nicht von den islamistischen Antisemitismus. Das ist der islamistische Antisemitismus. Es ist nur eine Facette des muslimischen beziehungsweise islamischen Antisemitismus. Die islamische Sozialisation aller muslimischen Antisemiten, es ist erfolgreich. Überall in der islamischen Welt und auch in westlichen Gemeinden wird den Muslimen vermittelt, dass die Hamas oder die Hezbollah eher eine Befreiungsbewegung seien, die für die Gerechtigkeit und Freiheit kämpfen. Muslimen wird auch beigebracht, dass der Jude der ewige Feind und ist und der Staat Israel es zu bekämpfen. Solche, sagen oder schon Kinder werden in ihren Familien und muslimischen Gemeinden zu Antisemiten erzogen. Das heißt, kein Kind kommt zur Welt als Antisemit, sondern hier wir haben Konzepte, sage ich mal, in den Gemeinden. Wir haben auch Überzeugungen in den Familien, die antisemitisch sind und werden dort vermittelt. Dazu leisten auch die muslimischen Satellitenfernseher, wie etwa arabische, türkische Sender, und die hier machen sie, sage ich mal, verbreiten sie einige antisemitische oder viele antisemitische Überzeugungen, als Beispiel Al-Manar, die in dem Libanon, das ist ein Fernsehsender und seine Inhalte sind alle antisemitisch. Übrigens Weltweit hören sich 50 Millionen solch einzelnen Sender an. Oder schauen Sie sich das?
Sie sind ja 1968 geboren und kamen mit 23 Jahren als indoktrinierter Antisemit aus Algerien nach Deutschland, wie Sie selbst sagen. Wie haben Sie sich von diesem Denken gelöst?
Es ist nicht so einfach, wirklich. Ich glaube, um sich davon zu lösen, muss man erstmal das eigene Land verlassen. Für mich, als ich mit 33 nach Deutschland kam und die ersten Jahre, ich glaube, bis Ende der 90er Jahre des letzten Jahrhunderts, für mich gab es nur einen Grundsatz oder ein Prinzip. Die Juden sind die Täter und die Muslime sind die Opfer. Und das hat damit zu tun, und zwar die Erziehung in den Moscheen, in den Schulen, in den Hochschulen ist bis heute in Algerien, in vielen muslimischen Ländern darauf bedacht, dass die Kinder bzw. die Menschen in Hass gegen Juden und gegen Israel erzogen werden. Kommen wir bitte nur auf das alltägliche oder die alltägliche Sprache, was man hört. Bei Beschimpfungen oder Beleidigungen gehört das Wort Jude zum Alltag in Algerien mit den Menschen, die man nicht, sage ich mal, möchte oder damit man nicht mit denen zu tun haben möchte, werden sie so bezeichnet. Ich höre immer wieder, wenn ich in Algerien bin, in verschiedenen Kontexten, nämlich hör auf, dich als Jude dich zu verhalten. Interessanterweise bis heute hören wir Sätze oder Bittgebete, möge Allah die Muslime im Kampf gegen die Juden unterstützen. Diese Bittgebete werden gesagt am Ende des Gebets, oder der Freitagspredigt oder während religiöser Feiertage. In vielen muslimischen Ländern, ich sage das auch nicht nur in Algerien, sogar auch in Jordanien, sprechen die Medien und die Presse nicht vom Staat Israel, sondern nur von Aggressoren oder als zionistische Gebilde oder zionistische Besatzung. Das heißt, man will bewusst in den Debatten oder in den Medien das Existenzrecht Israel abzusprechen, dass man solch eine Bezeichnung verwendet.
Sie haben ja das Buch geschrieben, Die Juden im Koran, eine historische Tragödie mit fatalen Folgen. Und da haben Sie genau diese Punkte, von denen Sie auch gerade sprachen, erwähnt. Stichwort Opferstatus der Muslime, Verschwörungstheorien, an allem Bösen sind die Juden schuld. Aber was sagt das über die Muslime aus?
Um dieses Phänomen im muslimischen Antisemitismus genau zu verstehen, müssen wir auch den historischen Kontext der muslimischen Kultur in Betracht ziehen. Überall in der islamischen Welt und in den muslimischen Gemeinden im Westen braucht man ein Feindbild. Man braucht Israel und die Juden als Feind. Das hat auch ein Ziel. Die Opferrolle der Muslime muss bestens gepflegt werden und der innere Frieden in den muslimischen Ländern und in diesen muslimischen Gemeinden im Westen muss dadurch diese Opferrolle gewährleistet werden. Die angebliche Schuld der Juden und des Westen befreit die Muslime von der Übernahme der eigenen Antworten, der eigenen Verantwortung für die hausgemachten Probleme. Das heißt, man versucht, die Schuldigen woanders zu finden für die Krise, die den Islam seit Jahrhunderten erlebt, die wirtschaftliche, politische Krise in den muslimischen Ländern. Und der beste Feind, die bequeme Vorstellung, es ist Israel und der Westen. Das heißt, solch eine Vorgehensweise, genauer gesagt, Israel und die Juden als Feind, intensivieren nicht nur den Opferstatus der Muslime, sondern machen auch Verschwörungstheorien salonfähiger.
Interessant finde ich auch den Widerspruch zwischen Juden als Menschen zweiter Klasse eigentlich, aber dann wiederum ein gewisses Unterlegenheitsgefühl der Musliminnen und Muslime gegenüber Juden. Erklären Sie das in Ihrem Buch, Die Juden im Koran?
Also über aktuell, also ich am Anfang habe ich über die aktuellen Debatten diesen Punkt, warum die Muslime gegenüber den Juden irgendwie ein Komplex haben. Das habe ich nicht behandelt, das war nicht in, sage ich mal, nicht programmiert. Aber ich habe mich währenddessen mit einem anderen Aspekt beschäftigt, und zwar nämlich, wie ging es den Juden in der Geschichte des Islam oder unter der muslimischen Herrschaft? Welchen Status hatten sie in der damaligen Geschichte? Wir hören immer wieder, und zwar hier vor allem auch im Westen, nicht nur seitens der Muslime, sondern auch seitens der vielen nicht-muslimischen Intellektuellen, und zwar, dass die Juden seien von Muslimen im Mittelalter toleriert worden, wie etwa in Andalusien. Ja, also das ist ein weiterer Aspekt, und diese sogenannte hochgepriesene Toleranz der Muslime gegenüber den Juden im mittelalterlichen Andalusien zwischen 711 und 1492 ist letztendlich ein Mythos. Es handelt sich hier dabei um ein postkoloniale antirassistischen Mainstream, dessen Anhänger nicht nur im Westen, auch in muslimischen Ländern, sondern auch unter eigenen Linken zu finden sind. Die Entstehung solch einem Mythos von goldenen Zeitalter in Andalusien, in der die Angehörigen der drei monotheistischen Religionen miteinander in friedlicher Eintracht gelebt hätten, ist wesentlich auf die Bestrebungen jüdischer Intellektuelle zurückzuführen, die die Gleichstellung des europäischen oder der europäischen Juden im Westen vorantrieben. Also dieses Bild, dass der glückliche Jude, also Judio Felix, es ist eine Rückprojektion der früheren Judaistik im 19. Jahrhundert und in der Geschichtsschau jüdischer politischer Romantik. Also wir haben Hinweise, dass den Juden, oder ich würde das anders sagen, nämlich es gab historische Momente, wo es den Juden gut ging unter der muslimischen Herrschaft, aber zum größten Teil haben wir hier mit einer zweite Klasse, inferiöre Klasse in der Gesellschaft, die unter verschiedenen Maßnahmen, sage ich mal, gelitten haben. Ich kann Ihnen wirklich hier um diese These der Toleranz in Andalusien oder unter muslimischer Herrschaft ein paar Beispiele nennen. Also wir finden Pogrome, Verfolgungen und Vertreibungen der Juden. Genau, genannt, zum Beispiel können wir hier Granada 1066, Fez 1565, Benghazi in Libyen 1758, Algier 1815, Damaskus 1840, Kairo 1844 oder zuletzt Algerien in Konstantin 1934. Das heißt, da gab es in der Geschichte des Islam Pogrome, Verfolgungen, und die müssen wir müssen uns Muslime damit beschäftigen. Solche Themen gelten bis heute als ein Tabu im kollektiven Bewusstsein aller Muslime, in muslimischen Ländern auch hier. Darüber hinaus erlauben Sie mir auch einen Punkt hier zu erwähnen, die sogenannte kollektive Vertreibung der Jüdinnen und Juden aus den muslimischen Ländern nach 1948. Es ist ein historisches Desaster. Ich betrachte das als auch als ein Nekba. Ja. Und dass eine jüdische Kultur über Nacht wurde systematisch ausgelöscht. Ihre kulturellen Symbole wurden, sage ich mal, eliminiert. Also die Synagogen wurden in Moscheen umgewidmet. Die Häuser haben die Einheimischen übernommen. Also eine Kultur über 2000 Jahren wurde, sage ich mal, über Nacht einfach ausradiert. Und das ist auch ein Thema, also solch ein Thema, ich kann Ihnen hier ein Beispiel nennen. Dieses Thema habe ich, davon solch ein Thema habe ich noch nie gehört in Algerien bis 23. Erst als ich hierher nach Deutschland gekommen bin, habe ich erst mal erfahren, dass es Juden in Algerien gab. Also wir wussten das nicht. Also was wir wussten, nämlich zum Beispiel in Tlemcen und in der Stadt, wo ja ich komme, es gab nur der Viertel der Juden halt. Aber was ist denn das? Erst später, als ich nach Algerien zurückgekommen bin, habe ich dieses Viertel oder in meiner Stadt dieses Viertel besucht und die Synagoge, die inzwischen eine Ruine ist. Also ich wollte nur einen Hinweis hier darauf machen, nämlich diese Toleranz, es ist nichts anderes als eine historische Lüge und das muss man deutlich sagen, ja.
Es ist auch kein Wunder, dass die von jüdischen Intellektuellen so verbreitet wurde, weil da ist im Prinzip Hoffnung drin. Bisher habe ich auch geglaubt, dass die Pogrome, die an Juden vollführt wurden, hauptsächlich von Christen kamen. Das war ja durch die Jahrhunderte hindurch immer das entscheidende Merkmal, dass die immer weiter Richtung Osteuropa getrieben wurden. Aber dass es in der muslimischen Welt auch zu solchen Pogromen kam, war mir tatsächlich nicht bekannt.
Ja.
Vielleicht ist das einer der wichtigen Punkte, die wirklich an die muslimische Community gerichtet bedeutet, das aufzuarbeiten. Das haben Sie ja schon häufiger betont. Dafür gebührt Ihnen auch großer Dank. Sie haben auch aktuell Stellung genommen dazu. Sie haben aus in einem durch Zufall an einer Demonstration festgestellt, dass die eigentlich als friedlich konnotierte Demonstration, aber doch sehr hetzerische Aufrufe innerhalb ihrer Demonstrationsteilnehmer verbreitet hat. Und die Polizei war sich dessen gar nicht bewusst, weil der Dolmetscher, den die da hatten, das entweder absichtlich oder tatsächlich, weil er es nicht verstanden hat, nicht bemerkt hat. Erstens die Frage, eine der Sprüche, der hier am häufigsten gehört wird, ist Free Palestine. Haben Sie dafür eine Erklärung, was das genau bedeutet? Für mich ist das eigentlich etwas schwer zu verstehen. Wovon soll Palästina denn befreit werden? Ein Palästina, das es noch gar nicht als Staat gibt und gegeben hat. Und was glauben Sie, wie die Polizei sich besser auf solche hetzerischen Aufrufe vorbereiten sollte?
Ich möchte wirklich nochmal auf dieses Ereignis zurückkommen. Das war der 10. Oktober in Karlsruhe. Ich war noch nie auf eine palästinensische Demonstration. Das hat mich nie interessiert, ehrlich gesagt. Ich war damals eingeladen zu einem Vortrag über das neue Buch von mir, von jüdischen Deutschen oder Israel, jüdischen deutschen Kreis. Jetzt habe ich den Namen nicht richtig im Kopf. Und ich bin angekommen, circa um 18 Uhr ins Hotel, mache ich das Fenster auf und das war direkt im Zentrum. Der Platz heißt Marktplatz da in Karlsruhe und dann plötzlich sehe ich Jugendliche, vor allem auch Kinder, und Frauen mit Fahnen und laute Musik. Und dann habe ich gedacht, jetzt hier kennt mich niemand. Ich schaue mir das genau hin und ich war ziemlich überrascht, welche Parolen dort skandierten wurden. Und dachte ich, was ist denn das? Das bin ich in einem falschen Film. Hat die Polizei das unter Kontrolle? Und klar, der Polizei keinen Vorwurf machen. Sie verstehen sowieso kein Arabisch, aber anscheinend die Polizei hatte auch einen eigenen Dolmetscher, der behauptet am Anfang, nämlich dass es gibt nichts Relevantes zu bemerken. Und dann, es war auch reiner Zufall, neben mir saß ein Journalist und sah oder spürte, dass ich ein Araber und ich verstehe, was da abgeht. Und dann hat er mich gefragt, ob ich ihm sage. Und dann am Anfang wollte ich nicht, weil ich dachte, ich bin da nur, um zu beobachten. Also ich habe keine Funktion. Und als ich die Sätze gehört habe, dann bin ich auf ihn gegangen, habe ich ihm gesagt, möchten Sie das ins Deutsche übersetzen? Und dann habe ich ihn gefragt, wer er ist. Und hat er das erzählt, dass er Journalist in einer lokalen Zeitung dort ist. Und dann, es waren halt mit Blut und mit der Seele opfern wir uns, wir Palästina, oder dieser Spruch von Khaybar, sehr bekannt, dieser Spruch, das hören wir immer wieder, wenn die Muslime demonstrieren, also Khaybar, Khaybar, ihr Yahud, also Khaybar, Khaybar, oh ihr Juden, das Heer des Propheten Mohammed wird so bald zurückkommen. Das erinnert uns an die Geschichte, dass es ein Angriff des Propheten mit seiner Gemeinde auf die Oase Khaybar, 240 Kilometer entfernt von Medina, die zweite heilige Stadt der Muslime. Und dort mussten sich die Juden sich ergeben, und die Hälfte, was sie ernteten, mussten sie den Muslimen abgeben. Also interessant, hier das so genau unter die Lupe zu nehmen. Warum erwähnt man den Begriff Khaybar? Erstmal erinnert man an einen Sieg des Propheten gegen die Juden. Und hier dient solch ein Ereignis als ein Vorbild für die Muslime. Das heißt, es ist ein Aufruf, dass die Muslime sich so handeln wie damals der Propheten. Also es gab echt hetzerische Parolen, und dann kam das in der Zeitung, und dann irgendwann mal die Polizei sagte, wir haben unseren eigenen Dolmetscher und wir vertrauen eher unseren Dolmetscher. Und dann hat die Staatsanwaltschaft das genau unter die Lupe genommen. Ich wurde hier als Zeuge, also ich bin hier in Freiburg im Auftrag dem Staatsschutz in Karlsruhe befragt. Und irgendwann mal kam die Nachricht, die Staatsanwaltschaft ermittelt, und mir wurde Glauben geschenkt. Und das hat mir wirklich gut getan, wirklich, weil es dürfen solche Veranstaltungen nicht unkontrolliert geschehen. Man braucht Islamwissenschaftler, man braucht auch geprüfte, vereidigte Dolmetscher, die vertraut in verschiedenen Dialekten, damit solch ein Antisemitismus auf unseren Straßen hier bei uns in Deutschland oder in Österreich salonfähig wird halt. Mich hat das Ganze überrascht, überrascht, und zwar diese Kinder, diese Jugendliche, die hier bei uns sozialisiert sind, die hier in den Kindergarten gegangen sind, die in den Schulen waren, die vielleicht auch später studiert haben oder eine Ausbildung hatten, und sie sind tatsächlich ein Teil dieser Gesellschaft. Aber diese Kinder oder diese Generation oder diese Demonstranten, wie man sie nennen möchte, eigentlich sollten sie auf die Straße gehen und sagen, das, was die Hamas gemacht hat, es ist unmenschlich, das ist barbarisch. Ja, das heißt, diese Menschen haben die Aufgabe, eigentlich zu unseren westlichen Werten zu stehen. Ja, aber interessanterweise, das muss man auch sagen, solche Demonstrationen haben nicht nur gegen Israel, sie sind nicht nur gegen Israel oder die Juden in Deutschland. Solche Demonstrationen lehnen, das muss man wirklich deutlich sagen, lehnen unsere westlichen Werte. Sie sind auch mit unserer Art, wie wir leben, nicht ein, sage ich mal, zufrieden. Ich hätte mir gewünscht, dass die Demonstration eher für Israel ist, für den Frieden und für unsere Werte. Und wenn es nicht der Fall ist, dann muss man sich die Frage stellen, was läuft bis dato schief in der Integration der hiesigen Musliminnen und Muslimen? Und die Frage, wer trägt die Verantwortung dafür? Selbstverständlich sage ich, die Muslime sind dafür verantwortlich, dass sie zu dieser Gesellschaft und zu unseren westlichen Werten stehen. Aber es gibt eine weitere Verantwortung, das ist die Verantwortung der Politikerinnen und der Politiker der etablierten Parteien. Die müssen einfach sich mit ihrer Arbeit hinsichtlich dieser Thematik auseinandersetzen und sie müssen einfach diese Frage stellen, was haben wir falsch gemacht und wie können wir das besser optimieren oder welche Konzepte, nämlich können wir gemäß der jetzigen Situation, sage ich mal, gemäß das machen. Bitte, der 7. Oktober hat die Augen aufgemacht für vielen, die weggeschaut haben. Für viele, die immer gedacht haben, da gibt es keine Probleme, da brauchen wir uns nicht damit zu beschäftigen. Da, wo es keine Probleme, die nicht benannt werden, gibt es überhaupt keine. Man hat jahrelang die Dachverbände, die politischen konservativen Dachverbände gewähren lassen. Die etablierten Parteien waren damit zufrieden, da es dort ruhig war. Und letztendlich diese Sozialisation muss man auch fragen, bei solch einer Sozialisation, woher kommt dieser Antisemitismus? Und gleichzeitig, welche Rolle spielen die sogenannten muslimischen Dachverbände und die Moscheen in den Gemeinden?
Sie haben mir gleich eine Frage vorweggenommen.
Ja.
Und zwar, Sie haben das schon öfter kritisiert, dass es eben diese Einbindung der deutschen Islamkonferenz gibt, also und Staatsverträge mit solchen Gruppen. Und ich zitiere Sie auch nochmal, was ich schon gefunden habe, dass der Islam in seiner konservativen Form, der von den Dachverbänden hier bei uns gepredigt wird, gehört nicht zu Deutschland, sondern nur ein liberaler Islam, der mit unseren westlichen Werten und unserem Grundgesetz vereinbar ist. Und sie kritisieren jetzt auch ganz speziell, dass die Dachverbände Regeln aufstellen, die eben nicht im Koran stehen. Also sie sind natürlich einen Schritt weiter, als es die nicht-muslimische Gesellschaft sein kann, weil sie diese ganzen inneren Vorgänge besser verstehen. Deshalb ist das, was Sie heute sagen, auch so wichtig. Und ich hoffe einfach auch, dass es mal jemand hört, der da Entscheidungen treffen kann. Warum entscheiden die Wortführer jetzt der Dachverbände? Also Sie kennen ja auch deren Denkweise. Warum entscheiden die sich dafür, solche Regeln aufzustellen, die zum Beispiel die Frauenrechte einschränken und die zum Beispiel das Kopftuch vorschreiben, obwohl es nicht im Koran steht, wie Sie auch schon ausgeführt haben, also in einem extra Aufsatz über das Kopftuch. Vielleicht können Sie dazu noch ein bisschen mehr sagen. Was ist der Hintergrund dieser Denkweise?
Erstmal, Sie haben einen Begriff erwähnt, die Islamkonferenz in Deutschland. Ich habe auch gehört, in Österreich gibt es auch eine ähnliche Institution oder nämlich, dass dort auch solch eine Vorgehensweise nämlich organisiert wird. Ehrlich gesagt, wenn die Muslime auch eine Islamkonferenz, dann brauchen alle Minderheiten in Deutschland eine eigene Konferenz für die eigene Religion haben. Und also für mich diese Islamkonferenz, bitte, ich bin vielleicht hart mit meiner Kritik, es ist nichts anderes als ein politisches Theater mit Botschaften zu der Mehrheitsgesellschaft. Schaut ihr mal, wir haben alles unter Kontrolle, wir debattieren mit den Muslimen, aber die Probleme werden nicht gelöst halt. Das ist seit 2006 wird, oder ich weiß nicht, das sind fast 13 oder 15 Jahre in Deutschland, treffen sich immer wieder irgendwelche Dachfunktionäre und irgendwelche Leute und dann diskutieren sie über ein Thema und das war es halt. Das ist kein interreligiöser Dialog. Das ist nicht die Art, wie man über Probleme spricht, dass man auch Konzepte entwickelt, um diese Probleme zu lösen. Also, Also das ist halt ein Vorgehensweise, und ich glaube, es ist nur eine Frage der Zeit, und irgendwann mal wird es mit der Zeit eintönig. Wir müssen wirklich, wenn wir über die Dachverbände sprechen, wir müssen die Sache vielleicht anders analysieren. Ich nehme hier den Fall von Deutschland. Wir haben seit Jahren verschiedene Dachverbände, die nicht mal unter sich einig sind. Jetzt nehmen wir mal nur das Phänomen der türkische Islam. Wir haben hier in Deutschland drei oder vier Dachverbände, die DİTİB, die Kulturzentren, Islamische Kultur ist oder Islamische Kulturzentren, die Melikgörüş und so weiter. Also nicht mal die Türken sind unter sich einverstanden, dass sie die gleiche Sprache sprechen und vertreten die türkischen Muslimen oder die Muslime mit Migrationshintergrund hier bei uns. Bitte, wir müssen deutlich sagen, erstens, dass diese Dachverbände, ich spreche hier über den Fall Deutschland, vertreten nur 15% der hiesigen Muslimen. Der arabische Islam ist nirgendwo vertreten. Ja? Und es hat damit zu tun, dass das geschieht nicht durch Zufall, das hat damit zu tun, wenn wir die Quellen des Islam, sowohl den Koran als auch die Tradition des Propheten, genau unter die Lupe nehmen. Nirgendwo steht deutlich, dass Gott jemanden benennt, dass er im Namen der Muslime spricht. Im Koran steht weder DİTİB noch irgendwelche, sage ich mal, ein Dachverband. Das heißt, Gott hat niemanden bevollmächtigt, ihn auf der Erde zu vertreten, in seinen Namen zu sprechen. Solch ein Konstrukt. Es ist eher was Christliches, das ist die katholische und die evangelische Kirche. Sie machen das, das ist ihr Recht, wir respektieren das, wir akzeptieren das und funktioniert bei denen hervorragend. Aber was wir machen, nicht machen dürfen, wir dürfen den Islam und seine Strukturen hier nicht christianisieren. Das heißt, wir dürfen nicht den Islam hier in Deutschland oder in genau wie die beiden Kirchen behandelt. Die beiden Kirchen haben hinter sich eine über tausendjährige Aufklärung. Wir Muslime, wir haben jetzt damit angefangen, vor allem im Westen. Und wichtiger, dass wir Muslime, wir haben nicht ein Art Papst, der uns vertritt oder irgendeine welche Institution. Und deshalb diese Rest, also 15% sind organisiert oder fühlen sich als Teil oder Vertreten von den Dachverbänden. Wo ist die schweigende Mehrheit der Muslime? Die 75%. Und ich möchte Ihnen wirklich hier deutlich sagen, diese schweigende Mehrheit, sie will von niemandem vertreten werden. Sie betrachten die Religion als was Eigenes, als was Privates. Sie gehen in die Moschee, sie beten und so weiter, aber sie wollen nicht, dass sie von irgendjemandem vertreten wird. Und deshalb sage ich, es ist meine Überzeugung, ich spreche hier über Deutschland, ich kenne die Verhältnisse in Österreich, aber ich erlaube mir nicht darüber zu reden. Ich spreche hier über Deutschland. Ich sage es ist ein Desaster. Probleme sind programmiert, wenn der Staat hier bei uns versucht, mit allen Mitteln diese Dachverbände zu demokratisieren. Demokratie, um Demokrat zu werden, es muss nicht von oben kommen, das muss von unten anfangen. Und jede Zusammenarbeit mit den Dachverbänden bedeutet, dass die Integration der hiesigen Musliminnen und Muslimen ein Hindernis, sage ich mal, oder sage ich mal, behindert wird. Also das heißt, diese Dachverbände sind ein Teil des Problems, sie sind nicht die Lösung. Diese Dachverbände sorgen dafür, dass diese Menschen, diese muslimischen Menschen, die dazugehören, in einem Art Ghetto-Glauben leben, dass sie isoliert von der anderen, von der Gesellschaft. Schauen wir uns nur, was die sogenannten Import-Imame aus der Türkei in der DİTİB da predigen. Da kommt ein Imam, der nicht mal Deutsch spricht, und fängt an, hier irgendwelche muslimischen Kinder zu sozialisieren. Er weiß nicht mal, wie diese Gesellschaft funktioniert halt. Und bringt oder importiert mit oder bringt er mit irgend seine Vorstellung halt. Also wir sehen hier, dass die Zusammenarbeit mit den Dachverbänden Es ist gefährlich halt, für die Zukunft halt, ja. Ich möchte Ihnen ein Beispiel nennen. Ich habe mir gewünscht, als Moslem, ja, wenn irgendwelche Dachverbände in meinem Namen sprechen, ja, möchten, habe ich mir gewünscht, dass sie am 7. Oktober unangemeldet auf die Straße gehen und sagen, das, was die Hamas gemacht hat, unmenschlich ist, barbarisch ist, wir müssen sowas verurteilen. Haben sie nicht gemacht. Es gab irgendwelche Lippenbekenntnissen halt, ja, und das ist auch strategisch. Damit sie wollen der Mehrheitsgesellschaft zeigen, ja, wir sind gegen Hamas, aber wir müssen uns auch fragen, was sie in ihren Gemeinden predigen. Ja, die predigen ganz genau, das müssen wir sagen, dass Hamas eine Befreiungsbewegung. Denken wir an Erdogan, was er gesagt hat, oder an Al-Bakash, dieser Ali, der Ali Al-Bakash, das ist der Leiter der religiösen Angelegenheiten in Ankara, der Diyanet, der ist der Arbeitgeber, alle diese DİTİB-Imame im westlichen Länder. Und wenn er solch einen Satz sagt, Israel, es ist ein rostiges Dolch in der Geografie der islamischen Welt, das ist der Arbeitgeber und er sagt das, was sagen die Imame in den eigenen Gemeinden? Also hinter den Kulissen sagen sie auch das Gleiche. Da muss man wirklich nicht irgendwelche, sage ich mal, Kompetenzen haben, um das zu verstehen.
Also der Islam ist ja von der Struktur her, also soweit ich es verstehe, ich bin tatsächlich sehr wenig bewandert in dem Gebiet, aber der Koran ist ja eine Sammlung von Suren und verschiedenen Äußerungen, die dem Propheten zugeschrieben werden. Und das ist ja keine richtige Geschichte, so wie es jetzt zum Beispiel in der Bibel teilweise vorkommt, dass es so auch geschichtlich Dinge erfasst. Oder verstehe ich das falsch? Aber jedenfalls ist eigentlich, finde ich, die Struktur nicht hierarchisch. Aber das Wesen des Islam ist ja doch häufig so beschrieben und also aus meiner landläufigen Kenntnis, dass es eben das, was der Imam sagt, von den meisten als die Wahrheit aufgefasst wird oder sagen wir mal, es darf nicht kritisiert werden. Vielleicht ist das das Problem im konservativen Islam. Sie sind jetzt ein Vertreter des liberalen Islam. Das ist natürlich etwas Neues und natürlich auch das, was wir uns eigentlich hier in Deutschland wünschen. Da gibt es eben verschiedene Aspekte und einen haben wir eben schon, habe ich schon mal erwähnt, ist das Kopftuch. Das wird von Frauen in Deutschland auch sehr verteidigt, von liberalen Frauen, die meinen, das wäre das Recht jeder Frau, das zu tragen. Andererseits ist das Kopftuch aber auch nicht im Koran festgeschrieben. Also Hijab wird zwar erwähnt, aber eben nicht als religiöse Kopfbedeckung. So habe ich sie verstanden. Wie ist das, wenn jetzt die liberale westliche Welt glaubt, sie müsse solche Dinge verteidigen? Hilft sie damit den Muslimen, den muslimischen Frauen vor allem?
Meinen Sie, wenn Sie die Kopftücher verteidigen?
Genau.
Bitte, viele verstehen, ich habe ein Buch darüber geschrieben und viele verstehen, dass der Herr Uri was gegen das Kopftuch hat. Ich habe nicht gegen das Kopftuch. Wenn es ab 18 Jahre entschieden wird, wenn das Mädchen sich selber entscheidet oder die Frau sich selber entscheidet, das Kopftuch zu tragen. Das ist eine freiwillige Entscheidung, die zu respektieren. Aber wenn ein Mädchen mit 9 Jahre alt, ja, die neun, ein Mädchen, das 9 Jahre alt, also ich denke an unseren Strukturen hier bei uns in Deutschland. Wir finden schon Mädchen in der Grundschule. Ich bin einmal pro Woche in der Grundschule. Ich begleite meine Studentinnen und Studenten, die dort ihre Schulpraktikum machen. Wenn ich ein 7-, 8-jähriges Mädchen in der Schule beobachte, die ein Kopftuch trägt, da frage ich mich, welche Rolle spielt sie bei solch einer Entscheidung? Gar keine. Das ist eine vorgeschriebene Entscheidung seitens der Eltern oder der Gemeinde, wo die wohin die Eltern gehen. Deshalb, solange man es nicht volljährig und selber entscheidet, dann spreche ich nicht hier von einer selbstbewussten Entscheidung, vor allem bei Mädchen sage ich mal, im jungen Alter. Da spreche ich von einem Phänomen, von einer Vorschrift, die nichts anderes als historisches Produkt der männlichen Herrschaft. Das heißt, man will Geist und Körper des Mädchens kontrollieren. Der Hijab, wenn Sie mir erlauben, das so zu sagen, und zwar, wenn es nicht eine freiwillige Entscheidung, dass es das Hindernis, dass ein Hindernis für die hiesige Integration diese Kinder, diese Mädchen. Also ich habe echt ein Problem damit, und keine Frau, die behauptet, dass sie feministisch ist und dass sie sagt, ich habe das Kopftuch mit neun ich habe mich dafür entschieden, und das ist das entspricht nicht der Wahrheit, sondern her. Wir haben hier nämlich mit Eltern, mit Gemeinden, die Angst haben, dass die westliche Kultur sie beeinflusst, und deshalb dieses Kopftuch, es ist der erste Schritt, Probleme, die vorprogrammiert sind, zu lösen, Schwimmkurse, ja, und Sport und so mit dem Hijab. Nämlich kommt oder rauszugehen mit anderen Menschen. Ich möchte den muslimischen Eltern, wenn sie mir das erlauben, zu sagen, unsere Kinder sind nicht unser Besitz. Ja, wir bringen sie zur Welt. Das hat Khalil Gibran gesagt, ja, in seinem Buch Der Prophet gesagt. Wir möchten und wir müssen unsere Kinder begleiten, dass sie sich selber entfalten. Ja, und wir dürfen denen nicht was vorschreiben, wie sie sich kleiden, wie sie sich zu verhalten haben. Klar, wir sind Eltern, wir können einiges unseren Kindern vermitteln, aber wir dürfen keinen Zwang, sage ich mal, verwenden. Wir dürfen sie nicht zwingen, irgendwelche Tücher zu tragen. Wir dürfen sie gucken, wie sie sich zu mündigen Menschen werden, dass sie selber die eigene Religion irgendwann mal entdecken, dass sie reflektieren, dass sie keine Angst haben, wenn sie die eigene Religion in Frage stellen. Und das sind die Punkte des liberalen Islam. Wir liberale Muslime, wir lehnen die Religion nicht ab. Und der liberale Islam, es ist keine plakative Ablehnung der eigenen Religion. Er ist nicht anders als eine Liebeserklärung für die Muslime. Wir wollen keine Probleme haben. Wir wollen alle, dass alle Menschen in Frieden leben. Und deshalb, wir Muslime, wir müssen wirklich den Mut haben, und zwar den Koran nicht wortwörtlich zu verstehen oder zu lesen und stattdessen historisch kritisch an ihn herangehen. Also, wir Muslime, wir müssen lernen zu verstehen, dass in vielen Stellen, die politisch-juristisch sind, sie als ein zeitgeschichtliches Dokument zu begreifen. Genauer gesagt, solche Verse, wie zum Beispiel Verse, diese Sündenregister gegen die Juden im Koran oder gegen die Christen oder gegen Andersdenkende, sie müssen nämlich nur in ihrer Entstehungskontext verstanden werden, und dass sie nämlich zeitbedingt sind. Sie gelten für das 7. Jahrhundert. Und dann, wir müssen versuchen, nämlich diesen ethischen, humanistischen Islam, den wir auch in unseren Quellen finden, zu beleben. Die sind die Grundlagen für das friedliche Leben. Diese Grundlagen oder diese Prinzipien, ethische Prinzipien, sie sind auch vereinbar mit unseren westlichen Werten. Und da gibt es reichlich in dem Koran. Mohammed, das ist auch die wichtigste Person des Islam als Prophet und als Gesandter. Wir Muslime, wir müssen auch den Koran genau unter die Lupe nehmen. Es steht immer wieder, dass Mohammed nur ein gewöhnlicher Mensch war. Das heißt, er hat Fehler gemacht. Er wird auch im Koran kritisiert, mehrmals. Die Sure 80, Vers 1 bis 10, ist es nicht anders als ein Kritik des Propheten. Also Mohammed war nicht frei von jeglicher menschlichen Tragik. Mohammed hat auch einen Fehler gemacht. Schauen wir uns den Umgang der Jüdinnen und des Propheten und seiner Gemeinde mit den Jüdinnen und Juden in Medina. Wir müssen das deutlich sagen, als Mohammed nach Medina 622 kam, also er musste aus politischen Gründen seine Geburtsstadt oder seine Heimat Mekka verlassen. Und bevor er nach Medina im Jahr 622 kam, lebten die Jüdinnen und Juden in Frieden mit ihren arabischen Paganen und den heidnischen Araber. Es herrschte eine Atmosphäre der Toleranz. Mohammed ab 624 hat Krieg, Raubzüge gegenüber den, was sage ich mal, gegen die Juden geführt. Und deshalb, Mohammed war nur ein Mensch, hat viele Fehler gemacht und wir dürfen ihn in seinem politischen Handeln kritisieren. Und deshalb sage ich, man darf also mit gutem Recht sein politisches Handeln kritisieren. Das heißt nicht, dass wir was gegen den Propheten haben. Nein, ich möchte Lehren daraus ziehen. Ich möchte was lernen. Wenn ich zum Beispiel in dem Koran die Sure 929 lese, das ist die Sure, die vorletzte offenbarte Sure in Mekka. Hier, dort steht in diesem Verse, mir wurde befohlen, gegen diejenigen zu kämpfen, die nicht an Gott und Jenseits und zu kämpfen und gegen diejenigen, die nicht der wahren Religion gehören. Ist die Frage, kämpfen gegen diejenigen, die nicht der wahren Religion angehören? Solche, sage ich mal, solche Sätze im Koran stehen immer im Allgemeinen. Allerdings, wir haben hier die islamische Koranexegese über Jahrhunderte. Man muss nur ein Koranexegese lesen. Die Korankommentatoren sagen, das sind sowohl die Juden und die Christen. Die müssen bekämpft werden, bis sie die sogenannte Jizya zahlen. Jizya, damit ist gemeint, die Kopfsteuer, und zwar Kleinlaut, in einer in einer Demütigungszustand halt. Und jetzt die Frage, wie soll ich heutzutage als Moslem mit solch einem Vers, soll ich jetzt mein Schwert ziehen und gegen Juden und Christen gehen? Und nein, das können wir heutzutage nicht mehr machen. Das dürfen wir auch nicht mehr, dürfen wir auch nicht machen. Das ist ein Vers, der eher für das 7. Jahrhundert gedacht worden ist. Wir müssen sagen, dass solch ein Vers hat keine Aktualität. Es bleibt ein Teil des Korans. Allerdings, wir dürfen nicht uns danach orientieren. Und dieser Vers hat, wenn wir über die Geschichte der Jüdinnen und Juden sprechen, vielleicht kommt diese Frage, dann solch ein Vers hatte wirklich fatale Folgen für das friedliche Leben der Jüdinnen und Juden unter muslimischen Herrschaft und auch für Christen.
Also bis heute gibt es ja
Christen.
Leute, die mit dem Schwert losgehen. Also das sind so Einzeltäter, aber die tatsächlich scheinbar den Koran in der alten Form noch für wahrnehmen. Oder es gibt sogar Muslime, Imame, die das predigen. Also ich meine, in Brüssel, es gab ja solche Attentate.
Ja, also die Jizya gibt's jetzt, sage ich mal. Ich erlaube mir diesen Satz so Gott sei Dank nicht mehr halt. Ja? Und weil bei solchem ein Vers, die Leute in der Geschichte des Islam, sie hatten nur zwei oder drei Möglichkeiten. Entweder müssten sie die Jizya zahlen oder zum Islam konvertieren. Die dritte Möglichkeit, getötet, bekämpft werden. Die, sage ich mal, Chancen hatten in der Geschichte des Islam, die nicht getötet worden sind und nicht zum Islam konvertiert, sie wurden versklavt. Also, das ist keine, sage ich mal, keine, das ist keine tolle Seite der Geschichte des Islam. Aber das ist eher historisch. Und heutzutage gibt es tatsächlich auch Imame, die den Koran wortwörtlich verstehen und die träumen von einem Gottesstaat, vor allem in salafistischen Milieu. Und ich sage, das ist nicht möglich. Sogar in muslimischen Ländern gibt es Muslime, die was dagegen haben.
Ja,
Ja,
klar.
ich denke an Algerien. Algerien in den 90er Jahren hatte Bürgerkrieg mit Islamisten, mit den sogenannten FIS, also das waren auch Islamisten. Und erst der Krieg dauerte, dieser Bürgerkrieg dauerte fast 10 Jahre. Und heutzutage, niemand will mit Islamisten zu tun haben. Die Menschen haben das gelernt. Und deshalb plädiere ich für eine humanistische, aufgeklärte, kritische Lesart der kanonischen Quellen des Islam, sowohl den Koran und die Sunna. Und ich darf meine muslimischen Geschwister sagen, es ist nicht gegen den Islam, dass man gemäß der Zeit die Quellen des Islam interpretiert. Letztendlich, wir wollen alle in Frieden miteinander leben. Wir wollen, dass jeder Mensch das Recht hat, keine Angst zu haben. Ich komme jetzt wieder auf Antisemitismus zurück. Das macht mich wütend, macht mich manchmal richtig traurig, dass jüdische Eltern in ihren Gemeinden fragen, ob sie ihre Kinder in die Schule schicken dürfen oder nicht nach dem 7. Oktober. Da frage ich mich, wo leben wir denn, wo leben wir noch? Das ist Deutschland. Deutschland hat eine besondere Geschichte. Es gab einen Holocaust, über 6 Millionen Menschen getötet, viele Jüdinnen und Juden und so weiter. Sowas darf bei uns nicht vorkommen. Das ist fatal. Wenn ein Jude nicht mal seine Kippa tragen darf, ja, als Symbol seiner Religion. Ich sage es das auch als Moslem. Eine Frau darf ihre Hijab als Symbol, wenn sie sagt, das ist Symbol ihre Religion tragen. Aber ein Jude hat Angst. Wo leben wir denn? Wir leben im Westen. Solche Angstatmosphäre darf bei uns nicht stattfinden. Die Menschen dürfen ihre Religion, sage ich, ihre Religion ausleben. Halt. Klar, ich bin ein Liberaler. Ich betrachte die Religion als was Privates. Aber diese Menschen, die viel Wert auf ihre, sage ich mal, Symbole, sie brauchen keine Angst zu haben. Ich habe auch dagegen, dass ein Muslim mit ihrem Kopftuch angegriffen wird. Und das gilt auch für Jüdinnen und Juden halt. Und deshalb sage ich, das ist eine fatale Entwicklung in Deutschland und auch in Österreich. Ja, wenn man die Friedhöfe, sage ich mal, Friedhöfe, wie sagt man,
Schändet.
schändet, das ist nicht möglich. Wirklich, das darf nicht vorkommen bei uns im Westen.
Danke für diese Worte. Noch ein kleiner Exkurs und bitte auch eine kurze Antwort. Aber Algerien ist ja jetzt Ihr Heimatland und Sie kennen sich da am besten aus, denke ich mal. Hat sich da nach dem arabischen Frühling, Sie haben erwähnt, den Bürgerkrieg und danach hat sich einiges geändert. Ist da ein Umdenken Richtung liberalen Islam und waren zusätzlich die Abraham Accords, die ja jetzt ganz neu sind, auch ein Zeichen des Aufbruchs für Algerien?
Ich glaube es nicht wirklich. Algerien, auch wenn die Regierung, sage ich mal, die Regierung in Algerien, das ist das Militär. Also das heißt, das ist eine Diktatur in Algerien. Es gibt eine Scheindemokratie mit einem scheingewählten Präsidenten, der letztendlich nichts zu sagen hat. Ja, es gibt einen Spruch in Algerien. Das geht auf einen früheren Präsidenten namens Houari Boumedien, der ist gestorben 1979. Er sagt, Nahnu ma'a Falastin dalima au madluma, muss ich das ins Deutsche übersetzen, weil ich kann das erstmal nur auf Arabisch. Das heißt, wir sind mit Palästina als Sieger oder mit Palästinenser als Sieger und als Unterdrückte. Das heißt, wir dürfen Palästinenser nie aufgeben, wir müssen sie unterstützen. Ich muss leider das sagen, so einen intensiven Antisemitismus in der islamischen Welt habe ich nirgendwo gesehen wie in Algerien. Wirklich, also das tut einem schon weh, dass man nicht mal in Algerien sagt, ich bin das an der Seite Israel und ich verteidige Israel. Und für mich Israel, es ist ein wichtiges Land. Die Menschen dürfen auch in Frieden leben. Das kann man in Algerien nicht sagen. Die Leute reagieren allergisch. Und die Menschen sind sehr antisemitisch. Ich weiß es nicht, woher das Ganze kommt. Also. Und wir haben, es soll in Algerien eine kleine Minderheit Jüdinnen und Juden geben, aber niemand kennt sie. Ich habe immer versucht, sie kennenzulernen und sie zu entdecken. Ich habe Kontakte aufgenommen. Da ist mir das nie gelungen. Es gibt praktisch keine Juden in Algerien. Und ich glaube nicht, nämlich, dass Algerien oder die Politiker in Algerien irgendwann mal für einen Frieden mit Israel sich einsetzen. Wir haben diesen Abraham-Pakt mit Marokko und Israel und plötzlich wegen diesem Pakt hat Algerien ihre Grenzen dicht gemacht mit Marokko. Ja, nicht mal
Was ist das?
Flugzeuge dürfen. Ja,
Ja.
das ist einer der Gründe auch. Einer der Gründe. Und nicht mal Flugzeuge dürfen den Luftraum Algerien, sage ich mal, fliegen. Also es ist schon eine traurige Entwicklung. Ich erlebe das auch mit. Also ich bin auch aktiv in Facebook, veröffentliche ich immer irgendwas halt und habe ich Familie in Algerien und sagen, ja, pass auf. Und sie sind auch letztendlich damit nicht einverstanden, dass ich, dass ich, wie sagt man, dass ich an der Seite als Israel bin, ja. Ich erinnere mich, Anfang November 2000, 22 sind wir mit muslimischen Studentinnen und Studenten und evangelischen Studenten nach Israel gegangen. Es war ein tolles Erlebnis, weil wir dachten, wir müssen unseren Beitrag für den Frieden leisten, nicht in Deutschland, sondern vor Ort in Israel. Es war eine Begegnung, die uns Hoffnung gegeben hat, dass es ein Frieden möglich ist. Gespräche mit Jüdinnen und Juden, auch mit arabischen Israelis und wir waren an einem Schabbat-Gottesdienst in Tel Aviv, wir waren in Yad Vashem, wir waren bei einer orthodoxen Familie, also es war wunderschön. Das wollten wir auch jetzt machen, leider wegen Sicherheitsgründen müssen wir unsere Reise absagen. Mein Bruder damals sagte zu mir, du darfst nicht nach Israel gehen, hey, das sind unsere Feinde und so. Und da habe ich gesagt, ich bitte dich, ich möchte Menschen kennenlernen. Das kannst du mir nicht vorschreiben. Ich lebe in Deutschland, du lebst in Algerien. Du kannst machen, was du willst, aber das musst du akzeptieren halt. Ja, und hin und her, dann hat er sich damit abgefunden halt. Algerien, es ist wirklich phänomenal. Ich sage es, der Antisemitismus in Algerien, es ist unbeschreiblich verbreitet unter den Menschen halt. Wir haben eine kleine Minderheit in Algerien, das ist die Berber, das sind die sogenannten Amazigh, also das sind die früheren Einwohner Algerien und vor dem Islam, die gibt es bis noch. Das ist die einzige Minderheit, die wirklich für den Frieden mit Israel ist. Aber das sagt man nicht öffentlich.
Kann man sagen, Berber gleich Drusen, nicht Drusen, die auch in Israel Beduinen? Sind Berber und Beduinen etwas
Nein,
wandernde
nein, nein, nein, das ist eine sesshafte Bevölkerung und die waren vor dem Islam da, die Bewohner Algerien, zum größten Teil arabisiert und auch ihre Sprache wurde, sage ich mal, unterdrückt. Aber irgendwann einige oder eine Minderheit unter denen ist gelungen, die eigene Sprache zu behalten und die sind wirklich sehr liberal, sie sind Muslime auch sehr liberal, aber viele unter denen stehen halt an der Seite Israel halt. Das finde ich auch sehr schön.
Interessant, ja. Ich wollte noch gern über Ihre Teilnahme an der Gründung der Ibn Rushd Goethe-Moschee in Berlin sprechen. Erstens, der liberale Islam ist ja noch nicht so alt, oder ist das eine falsche Vorstellung? Gibt es schon lange Bestrebungen, den Islam liberal zu interpretieren? Und diese Moschee, die ja auch weltliche und religiöse Macht trennt. Das ist ja so die Grundlage der Aufklärung, die Trennung von Staat und Kirche. Wie ist da die Reaktion in der muslimischen Community und wie ist die Unterstützung durch die deutsche Politik für diese Entwicklung?
Also erstmal, der liberale Islam gab es schon am Beginn des 19. Jahrhunderts in der islamischen Welt, vor allem in der arabischen Welt. Da gab es immer Denker, auch unter Frauen, ja. 1929 hat auch eine Frau in dem Libanon ein Buch geschrieben, wo sie gesagt hat, das Kopftuch ist nicht islamisch. Also es steht nirgendwo, dass das Kopftuch eine Vorschrift ist. Also der liberale Islam ist immer da in muslimischen Ländern. Aber der liberale Islam, wie ich am Anfang gesagt habe, will sich nicht organisieren halt. Sie sind nicht organisiert in Parteien oder Gemeinden, sondern sie betrachten die eigene Geschichte oder die eigene Religion als was Privates. Vielleicht das ist ein Vorwurf, dass wir dem liberalen Islam machen, dass sie sich nicht organisieren wollen. Aber letztendlich, sie orientieren sich an ihre Schriften und sie sagen, niemand darf den Gott auf der Erde vertreten. Die liberale Moschee in Berlin, die ist übrigens nicht die einzige. Es gibt noch irgendwo Gemeinden, die sich heimlich treffen und die definieren sich auch als liberal. In Köln und in Paris zum Beispiel übrigens, die Imamin ist dort auch eine Algerierin, auch eine Frau aus, eine Berberfrau. Also, und damals, das war der 16. Juni 2016, als wir diese Moschee gegründet haben, kamen einiges Fatawa, vor allem aus Ankara und auch aus Ägypten, die Azhar-Moschee, und es war ein Fatwa, tötet sie, bevor sie sich vermehren halt. Ne? Das ist die Fatwa gegen Salman Rushdie, hat uns gezeigt, dass solche Fatwa haben keine Ablaufdatum halt, die gelten, und das ist traurig. Also die Fatwa gegen Salman Rushdie war 1979, und vor einem Jahr, also glaube ich August 2022, wurde er in Amerika angegriffen wegen seinem Buch Satanische Verse. Also klar, viele Muslime, sage ich mal, sind mit solch einer Moschee nicht einverstanden, aber es gibt auch Muslime, die gern in solch eine Moschee gehen und sie möchten letztendlich auch, sage ich mal, privat dorthin gehen. Sie möchten nicht in Öffentlichkeit geraten halt, und sie haben auch davor Angst. Dieses Moschee hat uns gezeigt, dass es möglich, den Islam im Alltag zu liberalisieren. Es ist möglich, den Islam aufzuklären. Leider gab es vor ein paar Monaten eine Gruppe von Terroristen, die diese Moschee angreifen wollten. Also es gab Pläne auch gegen Frau Sayran Atesh. Und deshalb kam die Entscheidung, diese Moschee zu schließen zuerst. Letztendlich, die wird nicht geschlossen, aber man ist vorsichtiger geworden. Ich wünsche mir wirklich, dass wir Muslime lernen, dass andere Muslime ihre Religion anders interpretieren und dass wir das akzeptieren. Diese Muslime sind nicht die Feinde des Islam, sondern sie sind ein Teil dieser Religion. Und wir Muslime, wir müssen auch lernen, dass keine einzige Gruppe unter Muslimen den Schlüssel für das Paradies hat. Keiner ist Inhaber einer exklusiven Wahrheit, sondern wir müssen lernen, miteinander friedlich umzugehen. Wenn wir wirklich, wir Muslime, miteinander friedlich umgehen können, dann können wir auch das mit Jüdinnen und Juden. Also das heißt, wir müssen endlich uns respektieren, uns akzeptieren, und eine andere Meinung heißt nicht, dass der eine Feind des anderen. Und das ist das Wichtige. Deshalb sage ich, wenn wir über Antisemitismus sprechen, dann müssen wir erstmal vor der eigenen Tür kehren und uns befreien von dieser Opferschaft und immer die Schuld anderen zuschieben, ja.
Darf ich noch mal eine, sagen wir mal, so eine kleine Zusammenfassung geben. Wenn ich sie richtig verstehe, ist es so, die Dachverbände sind eigentlich nicht die richtigen Ansprechpartner, um die westlichen Werte der Muslime in Deutschland zu vertreten. Das Umdenken der Regierung ist dafür unheimlich wichtig, also nicht nur innerhalb der muslimischen Community, sondern es muss eben auch eine Unterstützung für die liberale Entwicklung im Islam geben, die im Augenblick nicht stattfindet. Denn warum musste die Moschee geschlossen werden? Denn normalerweise könnte ja auch gesagt werden, wir beschützen jetzt genau diese Moschee, weil sie eben von Extremisten angegriffen wird. Aber das ist scheinbar nicht geschehen oder es war nicht gewünscht. Also fehlt doch da eine gewisse politische Unterstützung. Und ich wundere mich tatsächlich über die Kurzsichtigkeit der Politiker, die nicht verstehen, dass das fördert, was eigentlich im Augenblick unser großes Problem ist. Das ist nicht das größte, aber eins der großen Probleme, die Gewalt auf den Straßen, die aus bestimmten muslimischen Kreisen kommt. Ja, also nicht von allen Muslimen, aber junge Leute, die aufgehetzt werden. Und da ist ein Missverhältnis. Also es wird nicht wirklich an der Wurzel gearbeitet, sondern es wird versucht, auf, wie Sie sagten, so ein bisschen von oben herab zu gucken, dass man mit bestimmten Muslimen spricht. Also hat man seine Pflicht getan, aber wirklich die Wurzel anzugreifen, wird nicht gemacht. Weder im Unterricht, in der Bildung, noch in der Beschützung oder in dem Schutz der liberalen Muslime, noch im Einbeziehen in politische Entscheidungen von liberalen Muslimen.
Ja, bitte erlauben Sie mir ein bisschen historisch zu denken. Und zwar der 9-11, der 11. September, hat der westlichen Welt die Augen aufgemacht, und zwar, dass sie ein Problem mit den Islamisten haben. Ja, da wurde einiges getan. Ja, in Sicherheitsbehörden und so weiter. Der 7. Oktober hat uns, vor allem im Westen, uns gezeigt, dass wir mit dem verbreiteten Antisemitismus unter fast allen Schichten der Muslime. Und das dürfen wir wirklich nicht, sage ich mal, verharmlosen. Der Antisemitismus ist da, er ist muslimisch, islamisch, nicht nur islamistisch. Und wir, unseren Politiker, müssen hier handeln. Handeln, wirklich handeln. Und zwar, sage ich mal, gut durchdachte Konzepte, die mit der Realität zu tun und Zukunft, sage ich mal, nah sind halt, ja, oder zukunftsorientiert sind. Wir, unsere Politiker, dürfen nicht mehr verharmlosen. Ja, man darf nicht sagen, das sind Islamisten. Nein, das sind nur die Anhänger von Hamas. Viele unter den Demonstranten, die gegen Israel demonstriert haben und mit diesem Slogan Free Palestina, das heißt, man spricht dadurch auch das Recht der Existenz Israel ab. Man will, sage ich mal, Israel, das ist die Israelis, aus diesem Ort, dass sie verschwinden. Man hört, dass immer wieder, die sollen nach Europa wieder zurückkehren und so weiter. Also das ist halt dieser 7. Oktober halt. Und das habe ich auch vorhin erwähnt. Es reicht nicht, dass plötzlich unser Politiker, sage ich mal, sie sind an der Seite Israel. Wir brauchen keine, sage ich mal, Sätze. Wir brauchen kein Lippenbekenntnis. Wir brauchen Taten. Taten. Ja. Und einer, sage ich mal, der sage ich mal, ein Problem halt, der Politiker, man, oder der etablierten Parteien, man hat immer versucht, mit den Dachverbänden zusammenzuarbeiten. Man hat sie auch finanziell unterstützt in Projekten und so weiter halt, ja. Sogar man hat sie finanziell unterstützt bei der Bekämpfung, des Islamismus. Allerdings, die Moscheen, habe ich irgendwann mal gesagt, das sind die Orte der Vorradikalisierung, ja. Und man hat diese liberale Menschen, liberale schweigende Mehrheit in westlichen Ländern, in Deutschland, in Österreich, einfach vernachlässigt. Und unter der Begründung, sie sind nicht organisiert. Ja, aber auch wenn sie nicht organisiert sind, man kann mit vielen zusammenarbeiten auf einer Gemeindeebene. Ja. Und deshalb habe ich irgendwann mal gesagt, nur ein liberaler Islam, nur ein aufgeklärter Islam gehört zu den Westen. Ein Islam, der konservativ ist. Selbstverständlich, Konservative können auch ihre Religion so betrachten, wie sie möchten. Allerdings müssen sie vor allem friedlich bleiben. Und sie müssen zu unseren westlichen Werten stehen. Und deshalb sage ich, ein liberaler Islam ist zukunftsfähig. Er ist friedlich. Ja, er setzt sich für ein Zusammenleben aller Menschen. Und deshalb muss man diesen liberalen Islam bestärken halt, ja. Also, es gibt einige Ideen, wie man das machen könnte. Und mal gucken, wie er sich entwickelt. Man muss auch bei dem islamischen Religionsunterricht halt auch gucken, wie dieser liberale Islam ganz unten anfängt. Das machen wir hier bei uns in Freiburg. Und auch die Uni Münster machen wir das, also diesen liberalen Islam. Und ich hoffe, dass es uns gelingt, dass zumindest die nächsten Generationen, sage ich mal, anders denken.
Letzte Frage.
Ja.
Sie sind ja an der Uni mit Kollegen zusammen. Wie ist so Ihr Verhältnis mit den Kolleginnen und Kollegen? Sie sagen, Münster, gibt es eine Kooperation oder Sie sind dafür mitverantwortlich? Das weiß ich nicht genau,
Nein,
aber
also ne,
ich
Münster,
wollte,
ich.
also sind Sie jemand mit einer mit einer Minderheitsmeinung ziemlich allein oder haben Sie viele Menschen, die Ihnen Unterstützung geben und können Sie ruhig schlafen? Haben Sie viel mit Anfeindungen zu tun und wie können Sie das mit Ihrer Lebenseinstellung in Verbindung bringen?
Also Münster, das ist in Münster gibt es der Kollege Khurshid dort und er kommt auch aus Österreich und macht eine hervorragende Arbeit. Auch immer, wenn wir uns hinsichtlich mehreren Thesen nicht uns richtig oder nicht verstehen, aber das ist nicht schlimm, das gehört zur Debatte. Und hier bei uns, die Pädagogische Hochschule Freiburg, gibt es auch als ein liberaler Islam. Da sind die zwei einzigen Hochschulen in Deutschland, die diesen liberalen Islam vertreten, wenn ich das so sagen darf. Ja, eine gute Frage. Meine jüngste Tochter, die ist 11 Jahre alt, sagt mir, Papa, schreib bitte endlich mal Bücher für Kinder. Warum immer wieder den Islam und Muslime und immer Kritik? Und meine zwei Töchter halt bekommen jetzt mit, dass der Papa immer wieder Drohungen bekommt und es ist nicht mehr, wie es war, vor allem nach diesem Buch, die Juden im Koran, da kriege ich immer Anfeindungen, vor allem Seiten der Algerier, hier bei uns in Baden-Württemberg und auch von Palästinenser. Ich weiß es nicht, wie soll ich damit umgehen? Selbstverständlich habe ich Angst manchmal. Jetzt haben wir die Entscheidung getroffen, dass wir am Samstag, das war eine Art Treffen der Familie, das heißt, wir gehen immer Samstag oder wir gingen immer Samstag zusammen in die Stadt mit den Kindern. Das machen wir jetzt nicht mehr und aus Sicherheitsgründen. Und ja, ich weiß es nicht. Klar, ich habe in der letzten Zeit, das muss ich zugestehen, Albträume, wirklich Albträume wegen von Islamisten und irgendwas und aber ich möchte hier nicht die Opferrolle übernehmen. Eins weiß ich ganz genau. Wenn es Kritik gibt, ich hoffe, dass sie friedlich ist und die zeigt, dass ich das Richtige mache halt, ja? Und man will uns drohen, damit wir schweigen. Wir können nicht schweigen. Das ist unsere ethische Pflicht. Wir müssen was machen. Wir müssen einen Beitrag leisten. Einen Beitrag, dass Menschen unter sich in Frieden leben. Dass Menschen nicht auf ihre Religionszugehörigkeit reduziert werden. Dass die Menschen in den Menschen das Menschsein sehen. Das ist für uns die wichtige Aufgabe. Wir können nicht aufhören, koste was es wolle. Und man kann uns drohen. Aber wenn ich über mich spreche, ich werde weitermachen Und es ist meine Aufgabe, die Aufklärung des Islam sage ich mal, zu recherchieren und auch zu untersuchen. Und es ist auch meine Aufgabe, den Frieden zwischen den Menschen zu stiften halt. Wir können einfach, man kann uns drohen, aber eins kann man uns nicht wegnehmen, nämlich zu denken und zu zippen, ich meine zu schreiben.
Lieber Herr
Ja.
Professor Uri, ganz herzlichen Dank. Einmal dafür, dass Sie so offen über alles gesprochen haben. Und dann danke ich ganz persönlich für Ihre Haltung, die wirklich erstaunlich ist und wunderbar. Ich drücke Ihnen
Danke.
die Daumen, dass es Ihnen und Ihrer Familie gut geht. Auch ein gutes neues Jahr. Und
Danke, danke.
würde mich freuen, wenn wir an anderer Stelle vielleicht uns nochmal über den Weg laufen und uns treffen können. Ich
Danke
wünsche
sehr.
alles, alles Gute und herzlichen Dank.
Danke. Alles Gute und so frohes neues Jahr. Danke.
Eine Produktion von MENA Watch, dem unabhängigen Nahost-Think Tank. Auf unserer Website finden Sie täglich aktuelle Informationen und Analysen. Besuchen Sie uns. Eine Produktion von MENA Watch, dem unabhängigen Nahost-Think Tank. Auf unserer Website finden Sie täglich aktuelle Informationen und Analysen. Besuchen Sie uns.